Du gehörst zu den Menschen, die einen hohen Standard für sich selbst haben. Auch in Bezug auf dein Aussehen akzeptierst du nur das Beste. Wie sieht es bei deiner Ernährung aus? Liebst du klare Ernährungsregeln und hältst diese strikt ein? Gibt es für dich eine klare Trennung zwischen guten und schlechten Lebensmitteln? Wie gehst du mit Rückschlägen und dem Nicht-Erreichen von Zielen um? Ist alles andere als 100% hier nicht akzeptabel? Wenn du dich in diesen Fragen wiederfinden kannst, kann es sein, dass du zu den Menschen mit perfektionistischen Tendenzen gehörst. Warum das gut sein kann, aber auch gerade im Hinblick auf deine Ernährung eventuell eine zusätzliche Hürde darstellen kann, erfährst du heute. Und damit herzlich willkommen beim Podcast von Einfach Ernährung. Heute wieder mit Tim und Michi. Tim, was gibt's Neues?
Puh, also wir haben einen super tollen Guide rausgebracht, ne?
Das stimmt.
Gerade zum Thema Intuitive Eating, beziehungsweise, nee, nicht zum Thema Intuitive, zum Thema experimentelle Methode.
Genau, ja? Richtig.
Und genau, also wie man seine Kalorien quasi experimentell bestimmen kann und seine Diät starten kann und mit welchen Methoden. Sehr interessantes und spannendes Thema. Der Guide ist richtig gut geworden.
Ja. Der ist echt gut geworden. Wir haben tatsächlich am ersten Tag, also noch nicht mal nach 24 Stunden, haben wir 500 Anmeldungen. Mhm. Wir haben den Guide 70 Mal verkauft und ja, also eigentlich super, super gelaufen. Mhm. Also in den ersten 24 Stunden. Und ganz wichtig an dieser Stelle, wir haben einen neuen Newsletter und dieser heißt der Einfach Ernährung Newsletter, wohlgemerkt. Und den findest du unter einfachernährung.com/news. Sobald du dich angemeldet hast, bekommst du von uns eine kostenfreie E-Mail, in der wir dir ganz genau erklären, wie du deinen Kalorienbedarf genau berechnest. Und wir haben auch einen extra Guide nochmal erstellt für dich. Das ist nochmal ein Video, nochmal eine 50-seitige PDF, wo wir dir zeigen, wie du deinen Kalorienbedarf aufs Komma genau bestimmst und auch dein persönliches Kaloriendefizit ermittelst. Wichtig, dieser Guide kostet natürlich etwas. Dafür musst du ein wenig investieren. Und dieser Guide ist sehr, 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 sehr teuer. Und zwar kostet er 4,70 Euro einmalig. Darum haben wir den Preis gewählt. Ganz einfach, wir wollten es eigentlich schenken. Aber, und jetzt kommt der große Punkt. Wie du dir vorstellen kannst, ist so ein Mehrwert oder so ein Mehrwert hat eine sehr hohe Nachfrage. Und bei E-Mail-Marketing zahlst du nun mal pro Kontakt. Und wenn wir das jetzt tausenden Menschen schenken, dann ist es zwar schön, aber das kostet uns Schweinegeld. Und deswegen haben wir gesagt, gleichen wir die Kosten einfach aus, indem wir das für ein Appel und ein Ei, wie man so schön sagt, einfach an die Menge rausgeben. Und ich denke, wer 4,70 Euro nicht bereit ist auszugeben, also das ist jeden Cent wert. Und es ist, also wir hätten es auch für 100 Euro verkaufen können vom Mehrwert. Aber wir wollen es halt eigentlich wirklich, unser Ziel ist ja, euch zu zeigen, dass das, was wir kostenfrei rausgeben oder für eben 4,70 Euro, was in meinen Augen fast kostenfrei ist, dass es mehr Wert hat, als die meisten Coachings für die Menschen 100 Euro bezahlen. Hm. Überzeugt euch einfach selbst. einfachernährung.com/news. Ernährung mit AE, nicht mit Ä. Einfach eintragen und kostenfreien Mehrwert genießen, für den anderen Menschen hunderte Euros bezahlen. Heute sprechen wir über das Thema Ernährungsperfektionismus. Aber bevor es losgeht, haben wir diesmal noch Fragen.
Ja, Michi, was war das beste Geschenk, was du jemals bekommen hast?
Boah. Das beste Geschenk, was ich jemals bekommen habe.
Jetzt musst du mit der Antwort vorsichtig sein, weil sage ich, sind Hörweite.
Gute Frage. Das beste Geschenk, was ich jemals bekommen habe. Ich glaube, das war an Weihnachten vor ungefähr 15 Jahren. Und zwar habe ich damals Ringerschuhe bekommen. Das weiß ich noch. Ich habe angefangen zu ringen und es ist ja so, wenn du mit einem Sport anfängst, dann hast du erstmal kein Equipment. Mhm. Du gehst da mit Turnschuhen rein oder. Und ich habe mir zu Weihnachten Ringerschuhe gewünscht, weil ich halt das Ringen ernst nehmen wollte. Mhm. Und diese Schuhe, diese Schuhe haben womöglich mein Leben verändert. Und das sage ich jetzt nicht so dramatisch, sondern ich weiß, du weißt ja, wie es ist, wenn man etwas ernst meint, investiert man darin. Und wenn du dir schon Schuhe gekauft hast, dann gehst du halt auch zum Training, weil du hast ja jetzt die Schuhe. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich die Schuhe nicht hätte. Vielleicht wäre es dann irgendwann so geworden, dass ich gesagt hätte, ach, ganz ehrlich, gehe ich heute mal nicht ins Training, ja, habe eh keine Schuhe und so. Und du weißt ja, wie es ist.
Ah, jo.
Und das Ringen da, diese Entscheidung, da dran zu bleiben, hat wortwörtlich mein Leben gerettet in der Hinsicht. Weil, was viele ja vielleicht noch gar nicht wissen, die neu dabei sind, ich war früher selber übergewichtig. Und das war so der Moment, der den Stein ins Rollen gebracht hat. Und deswegen würde ich schon sagen, rückblickend, das ist eines der besten Geschenke, die ich hatte.
Sehr gut.
Meine Frage an dich ist, was war für dich die schlimmste Zusammenarbeit mit einer Klientin? Nicht im Sinne von schlimm, dass sie besonders nervig oder schwierig war, sondern das, wo es einfach gar nicht gepasst hat. So, was hat die Person gemacht, wo du gesagt hast, das war ein No-Go oder das hat die Zusammenarbeit unmöglich gemacht? Kannst du dich da an irgendeinen Fall erinnern?
Oh, das ist auch schwierig. Ja, es gibt immer mal so, ich würde jetzt gar nicht so explizit einen Fall, der da raussticht, aber es ist immer so, manchmal merkt man ja, dass man menschlich gar nicht zusammenpasst irgendwo, ne? Dass es von der Art und Weise gar nicht geht. Weil es gibt, also das Ding, als Coach ist man ja in der Lage, in den meisten Menschen sich irgendwie zumindest so ein bisschen hineinzuversetzen und auch so ein bisschen das zu schaffen, auf eine Ebene zusammenzufinden, auf der man arbeiten kann, ne? Aber das ist so gar nicht wahr. Also ich habe 2-3 Leute, da war es echt schwierig, weil die halt auch von ihrer Persönlichkeit halt extrem anders waren oder, sag ich mal, für mich extrem schwierig waren, ohne die jetzt dafür zu kritisieren. Aber ich glaube, die waren auch im Alltag relativ schwierige Menschen. Wobei, also ich habe jetzt keinen wirklichen Fall, der da einzeln hervorsticht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich hatte es 2-3 Mal sehr wohl, dass, wo ich gedacht habe, boah, das ist einfach dann nur noch anstrengend.
Also ich finde es anstrengend, wenn du Menschen gefühlt alles aus der Nase ziehst. Also wenn du versuchst, ein Gespräch aufzubauen und die Person antwortet einfach nur mit Ja oder Nein. Und wartet dann, bis du die nächste Frage stellst. Also ich sag mal so, mittlerweile hat man das ja irgendwie so ein bisschen drauf, Leuten was rauszukitzeln. Aber ich finde das extrem komisch, wenn Menschen dir wirklich nur zum Beispiel, um wie viele Diäten hast du schon probiert? Zum Beispiel, und dann kommt so 2. Und Stille. Wo ich mir so denke, okay, und wie sahen die so aus? Also, weißt du, wenn man das Gefühl hat, entweder die Person schämt sich vielleicht oder ist aufgeregt, kann ja auch sein, aber wo es einfach, wo das Gespräch so komplett einseitig dominant ist.
Ja, aber die schämen sich manchmal nicht, was ich auch schon öfter mal festgestellt habe, gerade am Anfang auch, das ist so ein Verteidigungsmechanismus, den Leute dann auch haben, weil sie in einem Coaching natürlich sich öffnen müssen und das ist eine Situation, wo sie sich verwundbar machen müssen. Und manche Leute haben da auch schon so die Verteidigungs die Verteidigung erstmal oben. Es ist witzig, weil ich hatte ja auch schon im Fitnessstudio, als ich da gearbeitet habe, auch zwischendurch immer mal Leute, die kommen zu dir und sagen, ja, ich will eigentlich gar nicht hier trainieren. Das ist der erste Satz, den sie dir sagen, während sie den Termin wahrgenommen haben, den du angeboten hast. Und dann musst du dich fragen, okay, die sind ja hierher gefahren, haben diesen Termin vereinbart, sind dann zu diesem Termin erschienen und sagen dir dann, sie wollen eigentlich nicht hier sein und diesen Termin machen, der freiwillig war. Ne? Und das ist, manchmal ist es dann auch einfach eine Form von so ein bisschen Selbstschutz, weil man denkt, oh mein Gott, der Trainer erzählt mir jetzt oder der Coach sagt mir jetzt, ich darf das nicht mehr machen und ich muss jetzt nur noch Salat essen und 8-mal die Woche trainieren und dies und das. Und ich glaube, das ist einfach so eine Sache. Die haben eine Vorstellung, die, von der sie wissen, dass sie das auf keinen Fall machen wollen. Und die denken halt vielleicht, dass der Gegenüber dann genauso was vorschlagen wird. Und davor wollen die sich schon so ein bisschen bewahren. Und deswegen schalten die meistens auf defensiv. Was ich aber gemerkt habe, ist, wenn man dann mit denen arbeitet und rausfindet, was sie wollen, dann geht's meistens. Ne,
nee, das stimmt, ja. Aber interessant. Ja. Heute geht's ja ums Thema Perfektionismus. Und ich würde sagen, damit wir noch tiefer ins Thema einfinden, hören wir uns eine kleine Nacherzählung an.
Diesmal habe ich wirklich die perfekte Strategie, wie ich zu meinem Wunschgewicht komme. Ich halte mich ab jetzt strikt an die Vorgaben und vermeide jegliche Süßigkeiten und Snacks. Die letzte Diät hat mir gerade deswegen nichts gebracht. Da habe ich nur 5 statt der erhofften 10 Kilo abgenommen. Ein echter Reinfall. Mit dem Sport fange ich an, wenn ich es wieder 4-mal ins Training schaffe, weil vorher lohnt es sich einfach nicht. Und die Geburtstagsparty von Sabine nächste Woche werde ich wohl auch absagen. Da gibt es einfach viel zu viel Schlechtes für meine Diät, wie Kuchen oder anderes Süßes. Das sabotiert nur mein Ziel. Sie wird es bestimmt verstehen. Oder ich denke mir eine Ausrede aus. Diesmal muss es einfach funktionieren.
Okay, Tim, was ist denn eigentlich Perfektionismus?
Ja, also Perfektionismus ist erstmal ein Persönlichkeitsmerkmal, das Ja gut, ganz klar definieren können wir es wahrscheinlich eh nicht, aber es wird normalerweise verbunden mit sehr hohen und rigiden Maßstäben. Also man hat sehr hohe Ziele, sehr hohe Maßstäbe an sich oder an sein Umfeld und die sind auch dann relativ fix, also die sind nicht verhandelbar. Und es ist ein, was man häufig noch findet, ist ein sehr leistungsabhängiger Selbstwert. Das heißt, ich bin nur gut, wenn ich Leistung bringe. Und wenn ich die Leistung nicht bringe, dann habe ich versagt und dann ist alles schlimm. Und das sind so Grunddinge, die man bei Perfektionisten findet. Und man muss sagen, es gibt Perfektionismus auch in verschiedenen Ausprägungen. Also da werden verschiedene Charakteristiken auch unterschieden. Und dann wird auch in der Psychologie, glaube ich, noch zwischen funktionalem und dysfunktionalem Perfektionismus unterschieden. Also inwieweit es dein Leben einschränkt. Aber wir sind ja keine Psychologen. Also von daher
noch nicht.
Auch wenn man manchmal psychologisch arbeiten muss, fast schon. Ja, aber im Endeffekt haben wir bei Perfektionisten immer sehr hohe Standards, hohe Ziele, hohe Ansprüche an sich selbst und diese Kopplung von Selbstwert und an Erfolg und Leistung. Ne? Und deswegen, das sind so die Grundlagen. Und wir erleben das halt auch häufig dann irgendwo im Coaching. Ne?
Würdest du sagen, du bist ein Perfektionist?
Und wenn nicht so extrem ausgeprägt, ich bin nicht so...
Auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du dich ansiedeln? 10 ist extrem, 6?
Maximal eine 6.
Wo also würdest du mich ansiedeln?
Kommt drauf an, welche Bereich ich eher eine 8 oder eine 9. Ja, aber das Ding ist halt, ja, also das Problem, also die Ansprüche sind schon, die wir an uns haben, sind ja schon hoch. Ich meine, sonst wären wir ja nicht da, wo wir sind. Ich meine, du musst ja auch immer verstehen, jetzt wir haben heute Feiertag und sitzen zusammen. Wir saßen gestern, ich glaube, bis abends um 9 an einem Sonntag noch und sind am Arbeiten. Das heißt, wir haben schon hohe Standards und hohe Ansprüche und sind auch relativ bemüht, die einzuhalten. Aber ich glaube, was uns unterscheidet, also ich würde mich jetzt nicht kaputt machen, wenn ich nicht jedes Mal jedes Ziel komplett erreicht habe, sondern ich sehe auch den Weg eben und den Erfolg, den ich erreicht habe, auch teilweise. Weil manchmal kann man auch manche Ziele einfach nicht so, wie man es möchte, eventuell erreichen. Oder ja, man hat vielleicht nicht 100% gegeben, aber man lernt daraus. Ne? Und deswegen aber hänge ich mich daran auf? Eher nicht.
Das ist auch tatsächlich eines, ich bin so froh, dass ich dieses Learning in meinen 20ern, sage ich mal, gemacht habe, dass nicht das Ziel ist, sondern der Weg. Das Ziel ist immer ein Nebeneffekt. Das sagen wir auch immer unseren Leuten. Gewichtsverlust ist kein Ziel, außer du stirbst einen Tag danach. Dann ja, weil dann hast du kein Leben mehr.
Ja.
Aber wenn du irgendein Ziel erreichen willst, musst du dich auch immer gleichzeitig fragen, was mache ich denn danach? Und wenn das danach nicht auf das Ziel einzahlt oder das Ziel nicht einhaltbar ist, dann bringt es dir nichts. Ja. Und dieser Weg, also tatsächlich, ich habe mich früher verrückt gemacht. Zum Beispiel, ich habe mir Ziele gesetzt für die Woche und wenn ich die nicht erreicht habe, dann war die Welt zerstört. Also es war nicht jetzt Abnehmziele, sondern ich will x Anzahl an Content produzieren. Ich möchte das und das fertig machen. Wenn es dann nicht gemacht war, so wie ich es mir vorgestellt habe, dann war die Welt zerstört. Aber eigentlich, wenn du mal überlegst, wenn du etwas zu 85% gemacht hast, hast du auch etwas zu 100% gemacht. Und einen Großteil deiner Arbeit kannst du ja auch nicht wirklich beeinflussen.
Ja.
Was du beeinflussen kannst, ist, wie du regenerierst, wie du dich ernährst, wie du an dem Ziel arbeitest. Aber ob du es am Ende erreichst oder nicht, das ist ja dann eine Frage von vielen Faktoren.
Ja klar, musst ja auch sehen, ist das Ziel in dem gegebenen Zeitfenster realistisch? Wenn du sagst, in der Woche, ich setze mir so und so viele Aufgaben ein. Wir können dir den Plan für die Woche so schreiben, dass du 100 Aufgaben pro Tag hast, ne? Und dann wirst du automatisch nicht fertig. Also die Frage ist halt auch, ist das Ziel wirklich umsetzbar in den Kapazitäten, die ich habe? Und habe ich irgendwo auch mal, weil du brauchst ja immer irgendwo Freiraum auch noch. Du kannst ja nicht nur bei einer To-Do-Liste einfach nur von einem zum nächsten Punkt, weil irgendwo kommen irgendwie im Leben ja immer Dinge dazwischen oder sonst irgendwas. Du brauchst ja immer Puffer, du brauchst auch immer die Zeit abzuschalten, zu regenerieren. Und das ist ja auch irgendwas, wenn du den Kopf gar nicht mehr rauskriegst, dann zündest du irgendwann, wie ich so schön sage, immer die Kerze an beiden Enden an. Und dann, ja, was passiert dann am Ende vom Tag? Dann rennst du in einen Burnout rein oder sonst irgendwas. Ne? Also das sind alles auf jeden Fall Sachen, wo genug Leute auch schon gegen die Wand gerannt sind.
Ja, und wir erleben das ja auch oft in unserem Coaching-Alltag. So, ich mag das Wort Coaching eigentlich nicht, aber das ist halt das, was es den Menschen am besten beschreibt. sondern was wir eher machen, ist ein Mentoring. Wir haben ja Leute bei uns im 1:1, mit denen wir auch wöchentlich intensiv sprechen. Und das sind halt häufig, sind das Perfektionisten. Also es ist, eine Person fällt mir ein, die ich jetzt nicht als Perfektionist eincharakterisieren würde, aber die ist auf jeden Fall, also es gibt eigentlich zwei Arten von Menschen, die wir kennengelernt haben, die sich das Leben schwer machen. Das sind einmal die, die es allen recht machen wollen. Und es sind die, die alles recht machen wollen.
Ja, aber so die, die es allen recht machen wollen, haben ja auch wieder irgendeinen Perfektionismusgedanke eventuell. Also ja, klar, ich bin jetzt da nicht so tief in dem Ding, in dem psychologischen Thema, aber das, man könnte das ja auch sagen. Die versuchen halt so perfekt zu machen, dass keinem anderen auf die Füße getreten wird. Ne? Und es gibt ja diesen Perfektionismus dann auch, wo man Perfektion vom Umfeld erwartet und Perfektion von sich selber. Und es gibt auch diesen selbstbezogenen Perfektionismus, wo man halt diese nicht nur Perfektion im Sinne für seine Handlungen erwartet, sondern auch in Bezug auf sein Aussehen und sein Gewicht und so weiter. Ne? Und da wird es dann, das sind die Leute, die wir ja auch ab und zu haben, ne? Die sich dann versuchen, zum Beispiel ein Körperbild zu erzwingen mit ganz viel Training und sehr zum Beispiel extrem niedrigkalorischen Ernährung dauerhaft. Ne? Und dann versuchen, weil sie erwarten, dass sie einem perfekten Ideal entsprechen. Und sobald sie zum Beispiel, bei denen ist der Tag gelaufen, wenn das Gewicht ein halbes Kilo nach oben geht.
Das stimmt.
Im Sinne einer normalen Gewichtsschwankung. Auch noch. Ne? Und also ein halbes Kilo ist ja noch eine kleine Schwankung. Aber es gibt ja tatsächlich Leute, mit denen, bei denen steht und fällt der Tag allein schon, wenn die morgens auf die Waage stehen.
Das ist richtig. Und da haben wir ein interessantes Beispiel. Und zwar, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir hatten das letztens in einem Gespräch mit einer Person, die dann, die schwankt aktuell zwischen, ich glaube, die ist mit 85 zu uns und dann ist sie jetzt bei zwischen 80 und 79. Ne? Hm. Und dann war es halt wirklich so, dann hat die Waage 79, 89, 1 angezeigt. Und da war natürlich, was man auch irgendwo in dem Fall verstehen kann, die 80, 1 ein Riesenproblem. Ne?
Ja.
Und dann haben wir natürlich sie beruhigt, auf sie eingesprochen, mit ihr das Ganze nochmal evaluiert. Weil oft ist es ja auch so, bei Menschen, die so Impuls, ich nenne es Impulskontrolle. Ne? Hm. Die Waage zeigt nicht das an, was ich will. Ich habe ja meine perfekte Vorstellung. Heute müsste ich ja eigentlich unter 80 sein, weil die Woche ging ja die ganze Zeit das Gewicht runter. Ich habe heute 79,3 erwartet oder so. Und dann zeigt die Waage halt 80,1 oder 80,2 an. Und dann ist es ja, man weiß theoretisch, es ist kompletter Quatsch, sich jetzt aufzuregen. Aber das ist ja dieser Punkt, dieser Störgedanke ist ja da. Mhm. Und da haben wir eben auf diese Person eingeredet, mit ihr gesprochen. Und dann hat sie gesagt, ja gut, bei den 70 werden wir das gleiche Thema wieder haben. Da habe ich schon gemerkt, okay, da geht's halt wirklich darum, dass in dem Kopf der Person ist es halt ganz klar, in diesem Monat erreiche ich unter 80,0.
Ja.
Fertig. Und in acht Wochen erreiche ich unter 70,0.
Ja.
Fertig. Und alles, was dann eben nicht in diesen Bereich reinfällt, ist automatisch schlecht.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass wir, also wenn du auf 71,2 bist von 80,0, dann ist das ja trotzdem super.
Ja.
Aber das wird dann halt einfach oft nicht gesehen, weil es ist halt eben nicht 69,9.
Ja, und genau das ist das bei den Perfektionisten. Die sehen halt nicht den Weg, die sehen nicht den Erfolg, den sie haben, sondern die sehen nur das Ziel, das sie dann nicht erreicht haben. Und klar, jetzt, man muss auch verstehen, bei so einer Grenze wie 80 oder 70, dadurch, dass es halt die Zahl vorne dran ändert von einer 8 auf eine 7, ne, ist es halt dann auch nochmal so eine
psychologische
Hürde. Die haben alle in irgendeiner Weise irgendwo, wenn man so auf so eine runde Zahl wieder kommt und geht unter eine bestimmte Zahl. Ne? Und aber genau das ist das, was wir bei den Perfektionisten häufig sehen. Deswegen neigen die auch häufig zu drastischen Diäten und Bewegungsprogrammen. Ne? Das sind auch Leute, die sich teilweise dann, die müssen ihre 15.000 Schritte dann pro Tag gehen, die müssen dann genau sich an ihre Diät halten, die müssen dann genau die Dinge machen, die sie sich vorgenommen haben. Und wenn die statt dreimal die Woche nur zweimal die Woche beim Sport war, dann war die Woche auch schon wieder schlecht. Ne? Weil dann habe ich das nicht geschafft, ich habe es die Woche nicht zum Sport geschafft. Und dann guckt man und sagt, ja, du hast die Woche zweimal zum Sport geschafft, aber vielleicht nicht ein drittes Mal, wie du es dir geplant hattest. Du hast schon zum Sport geschafft und mit dem, was du momentan zu tun hattest, war es das bestmögliche Ergebnis.
Da habe ich auch noch ein gutes Beispiel. Und zwar hatte ich auch mal eine Klientin, die, das ist gar nicht so lange her, die hat mir irgendwann nach 3-4 Wochen mal geschrieben, welche Lebensmittel sie essen kann, die nur Kohlenhydrate und Fett enthalten. Und dann meine ich so, wie kommst du denn jetzt darauf? Und dann meint sie so, ja, schau mal, ich habe abends oft noch 11 Gramm Fett und 17 Gramm Kohlenhydrate offen. und wie kann ich die, mit welchem Lebensmittel kann ich die decken? Dann habe ich ja auch gesagt so, what? Wieso willst du die, also ich habe das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so registriert. So, wieso willst du die denn jetzt decken? Ja, wenn ich die nicht decke, dann ist es ja sozusagen, ist es ja kein Wunder, dass ich nicht abnehme. Ne? Und da habe ich auch erstmal erklärt, schau mal, A, komplett irrelevant, ob du jetzt 30 Gramm drüber bist oder drunter, vollkommen egal. Und zweitens hat die sich halt so verrückt gemacht mit diesen 11 und 17 Gramm, dass sie halt wirklich wie so Tetris gespielt hat und gesagt hat, okay, dann esse ich jetzt noch so 4 Gramm Mandeln und 3 Reiswaffeln. Also wirklich wie so Tetris. Es muss eine Punktlandung sein. Weil wenn es keine Punktlandung ist, kann sie sich, oder wenn es eine Punktlandung ist, kann sie sich ja auch nicht vorwerfen, dass das Gewicht nicht sinkt. Also es ist auch oft so, dass wenn man mit Leuten arbeitet, die perfektionistische Züge haben, dass die absolute Sicherheit haben wollen, dass das Gewicht sinkt. Das sind auch dann oft so Fragen im Onboarding, die wir bekommen. Ja, Jungs, ich weiß, das fängt immer so an. Ich habe ja eigentlich kein Gewichtsziel. Aber könnt ihr mir ungefähr sagen, wie viel ich in den nächsten Wochen abnehmen werde? Und dann weiß ich schon, okay, wenn ich jetzt eine Zahl sage, dann wird die Person sich darauf festnageln. Und deswegen bin ich doch immer sehr konservativ und sage, ja, 4 bis 8 Kilo in so 12 Wochen ist schon möglich. Ja, wir wissen aus der Praxis, dass 4 Kilo eigentlich immer drin sind, eher mehr als 8. Ne? Aber da kommt es halt immer noch auf die persönlichen Umstände an. Ne? Woher kommt die Person? Weil das Problem ist ja, und das sage ich ja immer wieder, ist, hört euch mal die Folge mit dem Diätführerschein an. Du kannst nicht einfach in ein Kaloriendefizit starten, wenn die Grundlagen dafür nicht da sind. Das können wir vielleicht mal als nächste Folge machen. Grundlagen für ein Kaloriendefizit. Ne? Das wäre ja vielleicht mal eine Idee. Aber das wird nicht funktionieren. Ne? Und es ist halt leider so, dass die Leute dann sich so drauf festnageln, diese Kalorien perfekt einzuhalten, wobei es am Ende vom Tag dann überhaupt nicht zielführend ist.
Genau, ja. Weil die genaues Ziel haben, das genau erreicht werden muss. Und alles andere als nicht das genau zu erreichen, ist dann eben auch nicht drin. Aber wir haben jetzt so ein paar Beispiele schon gegeben, aber es gibt auch natürlich Situationen, also wir wollen jetzt auch nur mal einen Schwenker zu machen, wir wollen jetzt nicht den Perfektionismus hier nur kritisieren. Es gibt sehr viele Situationen, der Perfektionismus den Menschen im Alltag hilft. Ne? Bei Karriere oder Sport zum Beispiel wissen wir, dass viele Sportler sind, zumindest Leistungssportler, Hochleistungssportler, da sind Perfektionisten dabei. So die klassischen Karrieremenschen, da sind viele Perfektionisten dabei, die haben dann auch beruflich viel Erfolg. Und Perfektionismus sorgt natürlich, dass die ein hohes Maß an Organisation und Struktur zum Beispiel auch haben. Das macht die Zusammenarbeit teilweise viel leichter, weil denen sagt man, das und das sind die Vorgaben und die setzen die dann wirklich auch bestmöglich 1:1 so um. Ne? Also da gibt es da keine Verhandlungen für die auch. Ne? Also die wissen dann, okay, sie wollen eine gewisse Struktur haben, eine gewisse Vorgabe haben und wenn man eine gewisse Vorgabe macht, zum Beispiel in Form von einem Kalorienziel, die sind dann auch nicht so, dass sie sagen, ja, ich bin mal drunter und mal weit drüber und ich halte mich da nicht ran und ich habe das nicht gemacht, sondern die sind dann eher, manchmal verlieren sich dann in zu viel Details, aber im Endeffekt sind die eher an der Struktur, hängen die dran und die sind auch dann eine Konsequenz beim Handeln, zum Beispiel beim Tracking oder so. Ne? Das heißt, die sind da viel konsequenter. Was auch wieder positive und negative Aspekte haben kann, da kommen wir dann aber auch nochmal drauf. Ne?
Genau, weil der Perfektionismus kann ja auch eine Person hindern. Ne? Ein großer Punkt ist das Overthinking. Das heißt, alles zerdenken. Ja. Merke ich anhand von der Fragestellung. Ne? Ich möchte mal eine Frage vorlesen. Ich werde auch wieder die Person nicht verraten, aber wenn sie den Podcast hört, wird sie sich wiedererkennen. Weil ich die Frage, das ist eine Perfektionistenfrage hoch 10. Also hier. Michi, ich habe da noch eine Frage. Es heißt ja immer, wenn ich mal eine Pizza oder ähnlich esse, soll ich das am nächsten Tag nicht kompensieren, indem ich weniger esse. Wenn jetzt aber das Ziel ist, 1900 zu essen und ich habe gestern zum Beispiel 2300 gegessen und ich kompensiere es nicht, dann bin ich auf die Woche ja betrachtet 400 Kalorien drüber, auch wenn es nur am Tag knapp 60 Kalorien wären. Ich weiß, dass das in meinem Fall jetzt kein Drama ist, weil ich mich langfristig ja eh noch höher bekommen wollte, aber wie ist es denn sonst? wenn es dann wieder ums Abnehmen geht, dann muss ich das doch an den anderen Tag eigentlich kompensieren, weil ich ja andernfalls im Wochendurchschnitt im Überschuss wäre.
Also und das ist, und da lachen wir jetzt. Aber im Grunde genommen, sie hat ja eigentlich tendenziell recht, wenn das nur nicht so eine kleine Grenze wäre. Ne? Also man muss zwei Sachen unterscheiden, ne, für die Leute, die jetzt zuhören. Also es gibt die Menschen, bei denen passiert das dreimal die Woche, dass die zum Beispiel drüber liegen. Und da kann man natürlich dann schon dafür sorgen, zum Beispiel, wenn man in ein Kaloriendefizit will und man hält sich, also der ganz klassische Fall ist immer, man hält sich 5 Tage die Woche dran und am Wochenende heißt es dann gib ihm. Und dann hat man halt mal ganz schnell viel, viel mehr drin. Und dann merkt man auf einmal, hoppla, im Schnitt sinkt ja mein Gewicht nicht. Und dann kann man teilweise errechnen, dass die Leute wirklich, wenn die in 2-3 Tagen die Woche so viel drüber sind, dass das einen deutlichen Unterschied macht, dass die quasi von, sagen wir mal, jemand hat ein Defizit mit 1800 und eine Erhaltung bei 2,3 und die schaffen es dann tatsächlich mit diesen 2-3 Tagen auf die 2,3 im Durchschnitt zu kommen. Aber wir reden hier von 60 Kalorien umgerechnet auf den Tag. Bei einmal die Woche passiert da rein gar nichts. Ja? Und deswegen sind das ist aber so ein klassischer Perfektionismus, ne? Dass dann genau gedacht wird, okay, jetzt muss ich dann pro Tag 60 Kalorien einsparen in den nächsten Tagen, auch wenn es nur ein bisschen ist, das mache ich nicht an einem Tag, dann spare ich da und da und da ein. Und manchmal sehen wir das ja auch in den Updates, die uns zugeschickt werden, dass die genau dann versuchen, an den Tagen so ein klein bisschen wieder runterzugehen.
Ja, das siehst du dann auch.
Dann merkt man das genau wieder. Und ja, aber bei solchen Mengen macht es tatsächlich dann keinen Unterschied. Ne? Das sind so diese klassischen Perfektionisten.
Auch ganz wichtig, wir machen uns darüber nicht lustig. Im Gegenteil, wir nehmen die Probleme der Leute natürlich sehr ernst. Manchmal finden wir es halt aber einfach auch nur, ich sag mal, ein bisschen amüsant, weil wir verstehen natürlich, dass für die Person ist dieser Prozess gerade alles. Ne?
Ja.
Für uns als Experten ist es halt so, man kann sich das immer ein bisschen so vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr setzt ein Kind aufs Fahrrad mit Stützrädern und das Kind fährt geradeaus und es schüttelt und wackelt, weil es einfach sagt, oh Gott, gleich falle ich. Und du stehst nebendran und hältst das Kind am Rücken fest und es hat Stützräder und sagst, du fällst nicht. Ich hab dich im Griff. Und das Kind ist halt komplett angespannt und hat Angst runterzufallen. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Wir wissen, da wird nichts passieren. Also wir könnten eigentlich, wir nennen das unsere, sage ich mal, chronischen Undereater, die Leute, die zu uns kommen mit 1500 Kalorien und weniger und kein Gewicht verlieren. Wir wissen, mit größter Wahrscheinlichkeit wirst du bis so 2200 kein Gramm zunehmen. Ja. Aber für die Menschen ist es natürlich eine extreme Hürde, weil die wissen ja nicht, was wir wissen. Die haben ja unsere Erfahrung nicht. Ne? Und das ist halt eben der Punkt.
Ja, ne, das ist ja auch so. Wir müssen die ja auch, und deswegen ist das Beste, was man in so Situationen mit diesen Leuten machen kann, ist genau die auch das bewusst erleben lassen. Ne?
Ja.
Weil gerade dieser, da ist nicht nur der Perfektionismus am Werk, sondern auch eine Angst zuzunehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass die merken, okay, da passiert jetzt nichts Schlimmes. Und dann muss man das auch manchmal so bewusst forcieren, dass die genau sowas dann mal zwischendurch machen. Ne? Und das ist ein Prozess, den wir immer wieder mit Leuten durchmachen. Ne? Und das Problem ist für Perfektionisten ist halt meistens der Fokus nur auf dem Ergebnis.
Mhm.
Ja? Das heißt, da ist nur das Ziel ist da und alles andere als das Ziel ist inakzeptabel.
Richtig.
Ja, die nehmen zum Beispiel, das sind auch so Aussagen wie, ich habe damals die Diät versucht, ich wollte 10 Kilo runter, ich habe aber nur 5 abgenommen, deswegen hat die Diät nichts gebracht.
Ja.
Und dann denkt man sich, ja, aber du hast doch damit 5 Kilo abgenommen, nur vielleicht nicht 10. Und das ist doch auch schon immerhin auch schon ein guter Erfolg. Und dann könnte man darauf doch aufbauen. Und statt sich dann zu fokussieren auf den Prozess und zu schauen, was hat denn funktioniert, warum hat eventuell war das, was weiß ich, manchmal sind ja auch die Ziele zu hoch gesteckt, ich nehme jetzt 10 Kilo in 4 Wochen ab oder so, ne, diese wahnsinnigen Sachen manchmal. Aber manchmal wäre es ja auch einfach geschickt, einfach drüber den Prozess nachzudenken, was hat denn funktioniert, worauf kann man aufbauen und sich dann auf den Prozess zu fokussieren. Und das ist manchmal das Problem von Perfektionisten, da verlieren die den Blick drauf. Das heißt, für die ist dann nur, 5 Kilo ist nicht 10, also nicht gut. Also war alles andere komplett daneben.
Richtig. Vor allem, weil die Hürden und die Grenzen setzen wir uns ja selbst. Mhm. Ne? Wir müssen ja auch irgendwo als Coaches müssen wir auch Zeiträume und Erwartungen definieren.
Mhm.
Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und er sagt, er will abnehmen, dann kann ich nicht sagen, ja, vielleicht nimmst du in einem Jahr ab. das will keiner hören. Das ist auch Quatsch. Hm. Aber man muss halt den Leuten noch irgendwo eine Erwartung geben. Und ich sage immer, hey, wenn die Grundlage stimmt, kannst du mit 300 bis 500 Gramm pro Woche rechnen. Mhm. Ne? Je nachdem, wie schwer du bist, aber pauschal. Ja? Mhm. Problem ist aber halt oft die Grundlage. Und die Leute denken halt, Erfolg ist, wenn mein Gewicht auf der Waage runtergeht. Nein, ist es nicht. Ich sage es immer wieder. Wenn ihr 10 Kilo abnehmen wollt in 3 Wochen, kommt zu mir nach Hause. Ihr zahlt 10.000 Euro, ich sperre euch in meinem Badezimmer ein und gebe euch ein Glas Wasser und ein Stück Brot am Tag. Und ich verspreche allen, die das machen, ich verspreche euch hoch und heilig, ihr werdet abnehmen. Ich verspreche es euch. Aber wenn ich euch da wieder rauslasse und ihr über die Straße zum Rewe geht, dann gebe ich euch Brief und Siegel, dass ihr spätestens da wieder anfangen werdet, euch zu belohnen, weil ihr habt jetzt so brav verzichtet. Oder ihr einfach so einen Heißhunger habt und so ausgehungert seid, dass ihr alles in euch reinstopft, was geht, und das dann halt am Ende wieder ausgleicht. Und das ist halt eben der Punkt. Bei Perfektionisten muss man halt immer auch drauf schauen, dass man ihre Ergebnisse nicht in Zahlen auf der Waage definiert, sondern sagen, pass auf, dein Erfolg ist, wenn du es heute schaffst, dein Training intensiv zu gestalten. Dein Erfolg ist, wenn du es schaffst, dein Frühstück proteinreich zu gestalten. Das sind die Dinge, auf die man sich konzentrieren muss, weil was hat der Mensch oder was machen Menschen, die kein Problem mit Übergewicht haben, die keine Kalorien tracken? Ja. Die machen bestimmte Dinge. Die stellen sich nicht morgens auf die Waage und sagen, oh Gott, ich bin 1 Kilo schwerer geworden, jetzt gehe ich erstmal eine Runde joggen. Nein, sondern die machen bestimmte Dinge, die den Gewichtsverlust zum Nebeneffekt machen. Und ja, das sagen wir ja immer.
Ja, genau. Und deswegen, also Perfektionisten tendieren deswegen auch gerade zu so Ernährungsformen, die sie relativ stark einschränken, ne? Weil da gibt es ganz klare Regeln. Wenn wir zum Beispiel, wenn wir jetzt, nehmen wir als Extrembeispiel mal Keto. Ne? Ketogene Ernährung ist sehr restriktiv, weil ich darf nur 50 Gramm Kohlenhydrate zu mir nehmen. Und das kann eine Zeit lang gut funktionieren. Und die Studienlage zeigt auch, dass es teilweise echt gut funktioniert zum Abnehmen. Aber was es aber auch immer wieder hervorgeht, auch aus Studien und auch aus der Praxis raus, ist, dass die Leute irgendwann an den Punkt kommen, wo sie diese Ernährungsform einfach nicht mehr durchhalten können. Weil es kein Lifestyle ist, der ihnen ermöglicht, das lange Jahre durchzuziehen. Ne? Und klar, wenn jemand so extrem High-Fat gerne isst und so und das für den passt, für die Person, dann super, dann kann man das langfristig machen, aber es sind halt nicht alle und eher, ich würde bei Keto sagen, eher die Minderheit an Menschen, die das langfristig machen kann. Und dann fallen die halt da auch wieder raus und dann hast du genau den Effekt, den du eben gerade beschrieben hast. Ne? Was wir auch noch häufig finden, ist ein extremes Schwarz-Weiß-Denken, was Nahrungsmittel angeht. Ne?
Oh ja.
Das ist gut und das ist verboten und Süßigkeiten sind der Teufel und ich darf keinen Zucker essen. Und dann wird dieses Extreme in gut und schlecht denken, gerade bei Nahrungsmitteln und in darf ich nicht essen, ist bei denen sehr, sehr stark ausgeprägt. Und das führt halt auch dann dazu, dass eventuell auch mehr Heißhunger entsteht, weil ja, wir sagen es ja immer wieder, was passiert, wenn ich dir sage, denk nicht an den rosa Elefanten, woran denkst du? Ne? Und wenn man sich dann halt alles verbietet, was man dann eigentlich auch theoretisch gerne essen würde, weil man sagen muss, okay, ich muss bei meinen ultraniedrigen Kalorien bleiben und darf auf keinen Fall Schokolade essen, weil da sind ja ganz viele Kalorien drin, dann führt das auch bei manchen auch tatsächlich zu so Kompensationen, ne? In Form von dann so Fressanfällen, wo sie mal wirklich dann 2, 3, 4, 5 Tafeln einfach weginhalieren.
Das ist es ja, ne? Und das ist einmal das und das ist halt auch die geringe Geduld. Also ja. Ja. Das haben wir jetzt schon öfter angesprochen. Es ist halt immer die Geduld mit der Waage. Es ist nicht, ich höre von starken Perfektionisten, also die, mit denen wir arbeiten, höre ich nie, ja, weißt du, am Wochenende, da war ich im Training und da hätte ich den einen Satz, hätte ich schon eher ans Muskelversagen bringen können. Oder was ich auch nicht höre ist, ja, ich habe gemerkt, dass ich schlecht schlafe, also habe ich jetzt versucht, ein bisschen runterzufahren und mich früher hinzulegen, sondern man hört immer nur, ja, Gewicht ist nicht runter. Ne? Also es ist dann auch oft so, ich weiß schon, wenn ich eine WhatsApp bekomme oder eine Nachricht in unserer App von bestimmten Personen, wo dann einfach nur drin steht 80,3 ... dann weiß ich, das nächste Gespräch wird auf jeden Fall wieder richtig aufbauen, die Person. Aber das gehört ja dazu. Und was auch oft ein Fall ist, wo man auch Perfektionisten erkennt, ist, wenn sie in Situationen kommen, wo sie ihre Struktur, ihre perfekten, in Anführungsstrichen perfekten Methode nicht aufrechterhalten können. Klassiker ist, was mache ich im Urlaub? Also es ist praktisch so, dass sie schon so ein komplett falsches Bild von Urlaub haben, dass sie sich fragen, also dass der Urlaub eigentlich schon zum Stress, so musst du dir mal vorstellen. Ja. Ich verstehe das. Ich hatte auch mal eine Essstörung, ist gelogen, ich hatte ein gestörtes Essverhalten, als ich diese krassen Wettkampfdiäten gemacht habe fürs Bodybuilding. Ja. Und es war zum Teil wirklich so, du hast halt den körperlichen Erfolg gehabt, weil du feste Strukturen hast. Und ergo, feste Strukturen ist Erfolg. Ergo, Urlaub, keine feste Struktur, ist Misserfolg? Fragezeichen. Die Antwort ist natürlich ganz klar, nein. Aber was habe ich gemacht? Ich werde es nie vergessen. Ich war nach meinem ersten Wettkampf, einen Monat danach, war ich in der Türkei im All-Inclusive-Urlaub. Da war ich 18 oder 19 und ich habe in diesem Urlaub 11 Kilo zugenommen. Also auch an Wasser logischerweise. Ja, man muss auch dazu sagen, ich war dort 5 Tage. 5 Tage. Und ich bin 11 Kilo schwerer zurückgekommen, weil ich mich einfach so überfressen habe, weil ich nie gelernt habe, ohne Struktur klarzukommen. Mhm. Und es war so heftig, dass ich zum Teil meine Beine, die waren einfach, da gab es keine Wade mehr, da gab es einfach nur noch wie so ein Salamibein. Es ging einfach vom Knie in die Socke über. Also ganz krass, richtig heftige Wassereinlagerung. Es war immens. Und wir hören das ja auch oft von unseren Leuten, dass Urlaub ist bei vielen Leuten Panik. Die bereiten sich zum Teil wochenlang drauf vor. Aber, und jetzt muss man das auch sagen, wir haben 2 Mädels bei uns, die waren jetzt in Urlaub, damit ihr auch wisst, über wen wir sprechen. Ich glaube, die eine war auf den Malediven und die andere ist jetzt oder war in Portugal. Wir nennen keine Namen, wir wollen euch nur die Wertschätzung geben. Und darauf bin ich richtig stolz. Die haben uns nämlich geschrieben, dass Urlaub für die überhaupt gar kein Thema mehr ist. Also die waren wie ausgewechselt. Die haben gemeint, ey, ich konnte einfach Urlaub machen. Also, klingt jetzt lustig, aber da war ich richtig, das war so ein Moment, wo ich mir gemeint habe, ey, genau deswegen mache ich den Job. Genau wegen dem.
Ja, das war echt eine der besten Nachrichten, die wir gekriegt haben in der Zeit auch mit. Also wirklich, die haben das auch grandios gemacht und können auch wirklich stolz beide drauf sein.
Die können wirklich stolz drauf sein. Vor allem, ich weiß noch bei einer ganz kurz, die war am Anfang so verkopft, dass sie mich angerufen hat, da war ich auf den Philippinen. Da hatte ich 7 Stunden Zeitverschiebung, glaube ich, und gesagt, ey, komm, ich kann die mit dem Kopf, kann ich die nicht warten lassen. Ich muss mit der jetzt telefonieren. Dann habe ich mit ihr 1 Stunde telefoniert. Und wenn ich das vergleiche, dieses Telefonat mit dem, was sie uns letzte Woche geschickt hat, das ist ja wie ein anderer Mensch. Und da habe ich mir nur gedacht, Gott sei Dank bist du zu uns gekommen und nicht zu irgendeiner Crash-Diät, so Gott sei Dank. Weil das ist dann so ein Moment, wo ich dann stolz bin auf die Arbeit, die wir tun.
Ja, das ist halt Lebensqualität, die auch wieder haben. Ne? Das merken die ja selber und das kannst du einfach mit nichts mehr aufwiegen. Ja, aber wir haben auch Leute, die zum Beispiel gar nicht mal so auch so Geburtstage von im Bekannten- und Freundeskreis dann meiden auch zum Beispiel, weil sie da nicht tracken können. Oder was wir auch öfter hören, sind so Sachen mit, ich war jetzt krank, ich konnte nicht trainieren die Woche. Und dann, was du vorhin auch gesagt hast, wenn die dann weniger schlafen, dann nehmen versuchen die nicht zu regenerieren, sondern und sich irgendwo zurückzunehmen, sondern dann müssen sie noch mehr Gas geben, weil sie irgendwo ja Zeit verloren haben. Genauso wie wenn sie mal, was weiß ich, sind erkältet, können ein paar Tage nicht trainieren und denken dann so, oh mein Gott, ich habe noch einen Kratzen im Hals, aber ich gehe heute mal schon wieder hin. Ne?
Ja.
Und dann, weil ich habe jetzt lang genug, nicht trainiert. Ne? Und dann ist es halt einfach so, die messen so, sie haben ihr Ziel jetzt nicht erreicht, weil sie durch diese Krankheit eben das nicht machen können. Die versuchen es dann halt trotzdem, sich wieder schnell zu erzwingen. Aber in puncto Perfektionismus und Essverhalten muss man auch sagen, da haben wir jetzt auch so ein paar Studien rausgefunden für euch. Und da kann man schon sagen, dass es einen gewissen Zusammenhang gibt zwischen Perfektionismus und dem gestörten Essverhalten bzw. auch Essstörung. Da haben wir zum einen Studien gefunden, die das mit Perfektionismus und Orthorexia nervosa vergleichen. Da werden verschiedene Aspekte von Perfektionismus verglichen. Was ist Orthorexia nervosa? Das ist dieser zwanghafte Drang, gesund zu essen. Das ist das, was man in der Fitnessindustrie häufig findet, dieses Clean Eating. Ich darf bestimmte Nahrungsmittel nicht essen. Ne? Ich darf keinen Zucker zu mir nehmen. Ich darf keine Schokolade essen. Ich darf die Pizza nicht essen. Eiscreme ist furchtbar. Ja? Und diese ganzen Sachen, das ist Orthorexie und das ist tatsächlich am Ende eine manifeste Essstörung.
Man muss dazu sagen, ganz kurz, dass Orthorexia nervosa noch keine anerkannte IDC-Klassifizierung hat. Ja. Aber nur weil etwas noch nicht klassifiziert ist, heißt es ja nicht, dass es nicht existiert. Das ist wie Lebensmittelsucht. Ja, Lebensmittel machen nicht süchtig, aber eine bestimmte Ernährungsweise kann schon dazu führen, dass du unkontrolliert oder halt einen bestimmten Geschmack stark präferierst.
Also es ist zumindest so, so klar und deutlich hervorhebbar, dass es mittlerweile ja auch wie in diesen Studien eben, kann man es anhand, also das, man muss immer sagen, das ist eine Korrelationsstudie, das heißt, man macht es über Fragebögen, aber man kann anhand von diesen Fragebögen eine Orthorexia nervosa quasi eingrenzen. Ne? Also das heißt, es ist schon mit bestimmten Symptomen verbunden. Und es gibt auch Meta-Analysen, die zeigen signifikante Zusammenhänge zwischen Perfektionismus und Essstörung, ja, und auch zwischen Binge-Eating, wobei die dann halt ja nicht extrem sind, aber es sind immer nur Korrelationen, also muss man sehen, es sind Zusammenhänge, es sind keine Ursache-Wirkung bei solchen Sachen, weil das wird meistens mit einer größeren Teilnehmerzahl gemacht und dann wird es meist über Befragung gemacht. Und das heißt, man kann nie genau eine Ursache und Wirkung da in solchen Studien herausfinden. Aber Zusammenhänge sind durchaus da. Und wir merken das auch gerade die bei uns sind, die sehr wenig Kalorien konsumieren und da sehr lange drin gefangen sind und sehr extrem im Tracking stecken und so weiter, die haben meistens perfektionistische Tendenzen. Ich würde aber fast sagen, fast alle eigentlich. Ne? Mhm. Mir würde auf Anhieb jetzt in unseren Fällen rückblickend in den letzten Monaten niemand einfallen, der da unten steht, der da nicht so, ja, der da komplett rausfallen würde.
Es ist ja auch so, da muss ich jetzt mal einhaken, es ist ja eine Entwicklung. Ne? Mhm. Mittlerweile ist es ja so, ich sag mal, ich habe dieses typische moderne Diätverhalten haben wir komplett analysiert, ne? Weil wir auch einfach gucken, wo holen wir unsere Leute ab.
Ja.
Und die Entwicklung ist ja eigentlich immer folgende. Du hast zwei Optionen in der Regel. Es gibt natürlich noch mehr. Option 1 ist, die sind schon seit Kindheit an mit dem Thema Diät aufgewachsen und die sind jetzt dann an dem Punkt angekommen, wo sie alles probiert haben und jetzt sind sie bei dem Punkt mittlerweile, okay, ich weiß, ich muss meine Kalorienzufuhr irgendwie tracken, haben aber auch mit vielleicht 2000 Kalorien kein Gewicht verloren, weil sie viele Sachen falsch gemacht haben und sind halt jetzt bei 1,5, weil sie halt sagen, wenn ich höher gehe, nehme ich zu und davor habe ich Angst. Und versuchen sie halt perfektionistisch diese 1,5 einzuhalten.
Ja.
Die andere Option ist halt, ich mache irgendwann mal eine Diät und habe das dann vielleicht nicht erfolgreich geschafft und bin dann enttäuscht von mir und probiere es halt immer wieder selbst, um es mir selbst zu beweisen. Bin auch ans Kalorientracken gelandet, bin da auch bei 1,5 gelandet und habe halt Angst, höher zu gehen. Ne? Weil was wir sehen ist, die Personen tracken Kalorien relativ gut und die halten sich in der Regel auch an ihre 1,5. Das heißt, die haben da schon eine klare, die sind da schon sehr perfektionistisch drin. Mhm. Und ich würde ja sogar so weit gehen und sagen, wenn du nicht perfektionistisch bei dem Ernährungsthema bist, kommst du auch gar nicht an diese Stelle.
Wahrscheinlich eher weniger, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall einer der Faktoren, der dann dafür sorgt, dass die Leute da drin vor allem bleiben. Das ist so auch der entscheidende Faktor.
Mm,
ja. Wenn sie nicht vorher frustriert aufgeben, weil das Ziel nicht erreicht wurde und man schmeißt dann komplett hin, weil das gibt's ja auch, ne, weil das Ziel ja nicht erreicht wurde. Aber die da drin bleiben, die sind dann halt sehr auf diese Zahlen fixiert. Und das sehen wir dann, Zahlen auf der Waage, Zahlen auf Kalorienangaben.
Ja, das ist ja, wie gesagt, es geht so weit. Also man betrachtet praktisch immer nur das Endprodukt. Also man betrachtet immer nur, was habe ich heute gegessen? Wie viel Kalorien habe ich heute konsumiert? Wie viel wiege ich heute? Aber die wenigsten gucken wirklich, okay, was ist denn im letzten Monat passiert? Wie oft war ich beim Sport? All das sind ja Sachen, die sich aufsummiert zu dem positiven Ziel ergeben. Und ich kann es immer nur wieder sagen, ja, rein theoretisch ist Abnehmen eine rein rationale Sache, weil es ist eine einfache Berechnung im Prinzip. Aber es kommen noch psychologische Faktoren dazu. Trennungen, Umzüge, Umstände, Krankheit, Motivationslosigkeit. Und all diese Faktoren, die gehören eben dazu. Hm. Und Perfektionisten neigen dann dazu, das als Schwäche zu sehen und sich dafür dann zu verurteilen und dann eben noch eine Schippe draufzulegen. Ja. Ja, und das ist halt...
Eben, was nicht erreicht wurde, ist gleich Versagen. Ne? Das ist dann halt, das wird immer gleichgesetzt damit. Sobald die Dinge, die man sich da vornimmt, nicht eintreten, ist es ein Versagen. das macht es halt dann manchmal schwierig. Und dann kann man in so eine Sackgasse laufen, beziehungsweise bricht viele Sachen ab, die eigentlich funktionieren, die man eigentlich, wenn man sich auf den Weg so ein bisschen oder auf den Prozess fokussieren würde mehr, gut managen könnte. Ne? Das merken wir ja auch teilweise. Viele haben ja schon so verschiedene Dinge, die funktionieren. Und wenn man darauf aufbaut und dann den Prozess in den Vordergrund stellt, dann funktioniert das für die dann auch deutlich besser.
Mein Tipp an dich, wenn du sagst, hey, ich erkenne mich da absolut wieder, ist das sogenannte Reverse Thinking. Das hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Charlie Mugler, keine Ahnung, das war so ein Ökonomist, also so ein Unternehmer, der hat sich nicht die Frage gestellt, was muss ich alles tun, um erfolgreich zu sein, sondern der hat sich die Frage gestellt, was muss ich machen, um 100% zu scheitern? Und ich habe das einfach mal auf unser Beispiel umgemünzt und habe mal gesagt, okay, was muss in der Ernährung passieren oder im Lifestyle, damit du 100% scheiterst? Das heißt, du musst auf jeden Fall, also du solltest deine Kalorienzufuhr auf gar keinen Fall überwachen und absolut intuitiv essen. So. Das heißt, wenn du das versuchst, wirst du auf jeden Fall scheitern. Anders ausgedrückt kann man sagen, wenn du guckst, was du isst und du versuchst, zielführende Entscheidungen zu treffen, kommst du einem Ziel näher. Das heißt, es ist kein An und Aus, sondern es ist ein Spektrum. Oder Nummer zwei, was musst du tun, um auf jeden Fall zu scheitern, auf gar keinen Fall zum Sport zu gehen und dich so wenig wie möglich zu bewegen? Was wäre denn das andere Spektrum, dich so viel wie möglich zu bewegen und jeden Tag zum Sport zu gehen? Und dann ist das Ziel aber nicht, jeden Tag zum Sport zu gehen, sondern einfach nur nicht das zu tun, was zum Scheitern führt. Weil wenn du nicht das tust, was zum Scheitern führt, ja, dann gehst du ja in die andere Richtung, Richtung Erfolg. Und ich würde das immer so betrachten. Ich würde mir immer die Frage stellen, was muss passieren, damit ich auf jeden Fall scheitere? Und dann nicht zu sagen, ich muss genau das Gegenteil machen, sondern ich muss es einfach nur nicht genau so machen.
Um nochmal darauf zurückzukommen, also was Michi hier meint mit intuitiv essen, meint nicht damit, dass Leute, die intuitiv essen, automatisch Übergewicht sind, sondern wenn deine Struktur so ist, dass du oder dein Alltag so ist, dass wenn du intuitiv essen müsst und intuitiv deine Entscheidung triffst, dass du dann auf jeden Fall dazu tendierst, überkalorisch zu essen. Ne? Und das sind dann halt die Sachen, soll jetzt niemanden irgendwie aus der Bahn werfen, der es schafft, sein Gewicht zu halten, ohne zu tracken.
Nein.
Genau.
So meine ich
es. Und deswegen, also es läuft immer darauf aus, wie gut ist die Grundstruktur, die wir haben. Und da können wir wirklich, das können wir in der nächsten Folge mal behandeln. Was sind so die Grundstrukturen einer erfolgreichen Diät?
Beziehungsweise was muss ich denn vor der Diät eigentlich haben?
Genau, um einen Erfolg damit zu haben. Genau, zusammenfassend können wir also sagen, dass Perfektionismus natürlich per se nichts Schlimmes ist und sich auch nicht zwangsläufig auf dein Essverhalten auswirken muss. Nicht jeder Perfektionist hat diesen Trend, dass man sich da in irgendeine Essstörung hinein manifestiert. Aber wenn du zu sehr hohen perfektionistischen Standards für dich selbst und deinen Körper tendierst, dann kann das durchaus dein Essverhalten beeinflussen, hat es vielleicht auch schon. Und es kann durchaus sein, dass du dann auch eben sehr stark mit dem Gewicht auf der Waage haderst oder mit den Kalorien selbst. Und ja, wenn das dein Thema sein sollte, dann kannst du dich gerne auch an uns wenden jederzeit und uns kontaktieren über unsere E-Mails, entweder michi@einfachernährung.com oder tim@einfachernährung.com. Schreib uns einfach und wir helfen dir gerne weiter.
Oder über den Instagram-Account.
Oder über den Instagram-Account,
genau. Den findest du auch unten verlinkt. Genau, ansonsten, das war es zum Thema Perfektionismus. Danke dir fürs Zuhören. Teile diese Folge gerne mit einer Person, die ebenfalls von diesem Wissen profitiert. Denn wie du weißt, ein Podcast wächst über Empfehlungen. Und daher freuen wir uns immer über eine Empfehlung von dir. Danke dir dafür. Und bitte gib dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir diese Folge gefallen hat. In diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.